SRF 3.
Was, wenn in der Schweiz der Strom knapp wird? Ein solches Szenario könnte ab 2025 eintreten. Der Bund hat damit begonnen, Firmen im Land darauf vorzubereiten. Und der Internationale Währungsfonds hilft Ländern in finanziellen Engpässen. Doch der Fonds lässt sich diese Hilfe teuer bezahlen. Ein Geschäftsmodell, das nicht unumstritten ist. Das sind zwei der Themen im Info 3, heute mit Patrick Seiler. Der Bericht ließ aufhorchen, der Schweiz droht je nach Umständen ab 2025 eine Stromknappheit. Das besagt der Bericht, veröffentlicht vom Eidgenössischen Energie- und Umweltdepartement, dem UVEC. Das Thema beschäftigt auch die Sonntagspresse. So schreibt die NZZ am Sonntag, die Wirtschaft bereite sich auf eine Stromknappheit vor. Der Bund habe ein Schreiben an über 3000 Unternehmen verschickt, schreibt die Zeitung, und darin heißt es, die Unternehmen könnten in einer solchen sogenannten Strommangellage verpflichtet werden, Strom einzusparen, und zwar bis zu 30%. Vor der Sendung habe ich darüber mit Inlandredaktor Tobias Gasser gesprochen und wollte von ihm wissen, was genau es denn in dieser Studie heißt.
Also die Studie geht von einer Strommangellage aus. Das heißt, die Wirtschaft und die Menschen im Land würden eigentlich gerne mehr Strom verbrauchen, als zur Verfügung steht. Die Studie hat dann ein Extremszenario als Grundlage genommen, das so aber möglich ist. Nach einem stromintensiven Winter sind die Speicherseen in den Alpen leer. Die beiden Reaktoren von Betznau sind vom Netz und in Frankreich steht ein Drittel der AKW still. Das hat zur Folge, dass während 47 Stunden zu wenig Strom vorhanden wäre. Die Studie hat dann geschaut, wie eine solche Mangellage zu beheben wäre, wenn die Schweiz keine Zusammenarbeit mit den umliegenden Ländern hätte, wenn es auf technischer Ebene Abkommen und eine Zusammenarbeit gäbe und wenn es ein Stromabkommen mit der EU geben würde.
Dieses Worst-Case-Szenario, das Sie nun beschrieben haben, geht dann also von einer Mangellage aus. Unter welchen Voraussetzungen dann?
Hintergrund ist eine neue Regulierung in der EU, die ab 2025 in Kraft tritt, die sogenannte 70%-Regel. Die sagt, die Netzkapazitäten für den Stromexport müssen zu 70% für den Export innerhalb der EU-Länder bereitstehen. Stromlieferungen an die Schweiz könnten da also nicht mehr mit eingerechnet werden. Das heißt, potenziell wird die Schweiz vom EU-Strommarkt ausgeschlossen. Und in einer Strommangellage würde das bedeuten, dass die Schweiz nicht darauf vertrauen kann, dass sie aus der EU Strom importieren kann.
Und wie gehen die Behörden und die Wirtschaft nun mit dieser Möglichkeit um? Was wird unternommen?
Kurzfristig lässt sich die heimische Stromproduktion nicht hochfahren. Das heißt, die Schweiz muss sich konkret auf eine Mangellage vorbereiten. Es gibt verschiedene Abstufungen von Massnahmen. Die Broschüre, die diese Tage an die Stromgroßverbraucher verschickt wird, zeigt diese Massnahmen eigentlich schön auf. In einer ersten Phase gibt es Appelle an alle Menschen im Land, freiwillig Strom zu sparen. Ein Beispiel könnte sein, anstatt Fernsehschauen liest man ein Buch bei Kerzenlicht. In einem zweiten Schritt kommt es zu Einschränkungen. Zum Beispiel würden Rolltreppen in Einkaufszentren abgestellt oder Leuchtreklamen oder Skilifte im Winter, Hallenbäder geschlossen. In einem dritten Schritt gibt es Kontingentierungen für die Wirtschaft. Also Großverbraucher bekommen weniger Strom zugewiesen, müssen die Produktion einstellen, verschieben oder drosseln. Und in einem Extremfall würden ganze Regionen oder Stadtteile für Stunden vom Stromnetz genommen, rotierend. Zum Beispiel gäbe es während 8 Stunden Strom, dann 4 Stunden nicht mehr und das über das ganze Land verteilt.
Also eher ungemütliche Aussichten. Tobias Gasser, was passiert denn nun auf der politischen Ebene, damit diese Situation nicht eintritt?
Es gibt eigentlich nur 2 Optionen. Ohne die beiden geht es wahrscheinlich nicht. Zum einen muss die Stromproduktion im Inland erhöht werden, mittellängerfristig. Die im Winter wichtige Bandenergie, die durch das Abstellen der AKW dann noch kleiner wird, muss erhöht werden. Die Politik diskutiert da die Förderung von erneuerbaren Energien. Aber wahrscheinlich wird die Menge an Strom aus diesen erneuerbaren Energien nicht genügend schnell zur Verfügung stehen. Darum steht der Bau eines Gaskraftwerkes zur Diskussion, was klimapolitisch eine Herausforderung wäre. Und andere Stimmen fordern eine Verlängerung der Lebensdauer bei den Kernkraftwerken. Und dann braucht es sicherlich irgendeine Form einer Lösung, eine Regelung mit der EU oder mit den Nachbarstaaten, damit die Schweiz von dieser 70%-Regel möglicherweise noch ausgenommen wird.
sagt SRF-Inland-Redaktor Tobias Gasser zu einer drohenden Strommangellage ab dem Jahr 2025.
Info 3 Abend.
Die Pandemie hat viele Länder in finanzielle Schwierigkeiten gebracht und viele dieser Länder mussten auf die Hilfe des Internationalen Währungsfonds, des IWF, zurückgreifen, um aus der Notlage wieder herauszukommen. Der IWF hat seit Beginn der Pandemie dann auch eine Rekordzahl an Notkrediten vergeben, um Länder vor diesem finanziellen Kollaps zu bewahren. Das hilft den Ländern in ihrer Notlage, aber auch dem IWF selbst, denn der Währungsfonds verdient immer dann besonders viel Geld, wenn es seinen Mitgliedsländern schlecht geht. Die Zinsen und Strafgebühren in Milliardenhöhe, die notleidende Länder zahlen müssen, sind dem IWF nämlich eine wichtige Einnahmequelle. Das Geschäftsmodell ist jedoch zunehmend umstritten, wie uns nun Wirtschaftsredaktorin Maren Peters in ihrem Beitrag sagt.
Der IWF hilft finanziell angeschlagenen Ländern, wenn das Geld ausgeht, kein Investor Neues einschießen will und die Pleite droht. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist das besonders oft der Fall gewesen. 35 Länder haben Kredite von zusammen mehr als 100 Milliarden Dollar erhalten. Dass der Währungsfonds trotzdem nicht als Rettungsengel wahrgenommen wird, hat handfeste Gründe. Hilfe vom IWF gibt es nicht umsonst. Kein Land klopfe daher freiwillig an die Tür des IWF, sagt US-Ökonom Mark Weisbrod von der Denkfabrik Center for Economic and Policy Research in Washington.
They're going to the IMF because they have no other place to go.
Sondern nur dann, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gäbe. Viele Gründe sprechen gegen IWF-Kredite, sagt Weisbrod an einer Videokonferenz mit Kritikern des aktuellen IWF-Geschäftsmodells.
First of all, the IMF conditions. They're often pro-cyclical.
Da sind zum einen die Kreditbedingungen. Oft sind die Sparauflagen hart, was politisch unbeliebt sei. Weil das betroffene Land Auflagen erfüllen müsse, gäbe es zudem die Kontrolle über seine Wirtschaftspolitik, zum Teil an den IWF ab. Außerdem sei ein IWF-Kredit immer mit einem Stigma verbunden. Denn wer um Kredite betteln muss, hat offensichtlich ein gröberes Problem. Das schreckt Investoren ab. Zunehmend für Unmut sorgen auch die saftigen Strafgebühren. Sie werden zusätzlich zu den Zinsen fällig, wenn Schuldnerländer mit der Kreditrückzahlung in Verzug geraten. Betroffen sind vor allem Schwellenländer wie Argentinien, Ecuador, Ägypten oder Pakistan. Gemäß Währungsfonds sollen diese Strafgebühren sie dazu motivieren, Kredite schneller zurückzuzahlen und dem IWF mehr Einnahmen zu bescheren, die dieser dann wiederum als Kredite weiterreichen kann. Wie teuer diese Zuschläge werden können, zeigt das Beispiel Argentinien. Das südamerikanische Land ist mit einem Kredit von 45 Milliarden Dollar derzeit größter Schuldner des IWF und mit der Rückzahlung in Verzug. Gemäß US-Ökonom Weisbrod muss Argentinien bis zum übernächsten Jahr allein 3,3 Milliarden Dollar an Strafgebühren zahlen.
To Argentina from 2018 to 2023 will spend 3,3 billion
Mit dem Geld könnte Argentinien seine ganze Bevölkerung 9-mal komplett gegen Covid-19 impfen lassen, rechnet der Ökonom vor. Für die betroffenen Länder sei das eine große Zusatzbelastung zur Unzeit. Es entbehrt daher nicht einer gewissen Ironie, dass die Strafgebühren inzwischen zur wichtigsten Einnahmequelle des Währungsfonds geworden sind. Sie machen nach IWF-Angaben bereits mehr als die Hälfte seiner operativen Einnahmen aus. Mit zunehmender Tendenz.
Und nun zu weiteren Meldungen dieses Nachmittags. Die hat Rebecca Fieliger. Die Grünen in Deutschland wollen in Koalitionsverhandlungen mit der SPD und der FDP treten für eine sogenannte Ampelkoalition.
Ein kleiner Parteitag der deutschen Grünen stimmte dem Antrag der Parteispitze zu. Bei den Sondierungsgesprächen in den letzten Wochen hatten sich die Unterhändlerinnen und Händler der Grünen, der SPD und der FDP bereits im Grundsatz auf solche vertieften Verhandlungen geeinigt. Bei den Sondierungen habe man Erfolge verbucht, aber auch bereits Kompromisse eingehen müssen, sagte die Co-Chefin der Grünen, Annalena Baerbock. Die konkreten Verhandlungen würden noch hart, aber...
Das ist ja der Sinn von Politik. Das ist ja Sinn von einer pluralen, streitbaren und vor allen Dingen entscheidungsfreudigen Demokratie. dass man bereit ist, für seine Überzeugung zu kämpfen, dass man aber auch bereit ist, sich vom besseren Argument des oder der anderen überzeugen zu lassen.
Die FDP will morgen definitiv entscheiden, ob die Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden sollen. Die SPD sprach sich bereits dafür aus. Mehrere Spitäler in Israel sind Ziel von Hackerangriffen geworden. Das haben das Gesundheitsministerium und die Cyberbehörde des Landes bekannt gegeben. Wer hinter dem Angriff steht, ist noch unklar. Die meisten Spitäler hätten den Angriff abwehren können, heißt es zudem in Medienberichten. In einem Spital in der Küstenstadt Hadera kämpfe man allerdings noch mit den Folgen des Angriffs. Dort müsse man die Patientenaufnahme teils mit Stift und Papier machen. In Italien sind die Stichwahlen für die Stadt- und Gemeindepräsidien im Gang. Die Ämter stehen in 65 Städten und Gemeinden zur Wahl, darunter in Triest, in Turin und in Rom. In der Hauptstadt treten in der Stichwahl ein sozialdemokratischer Kandidat an und ein Kandidat, der von den konservativen und rechten Parteien Forza Italia, Lega und Fratelli d'Italia unterstützt wird. Die bisherige Stadtpräsidentin Virginia Racchi von der Fünf-Sterne-Bewegung erreicht im ersten Wahlgang nicht genügend Stimmen. 1,4 Milliarden Katholiken und Katholikinnen gibt es weltweit und sie alle sollen mitbestimmen, wie ihre Kirche sich verändern und entwickeln soll. Das hat Papst Franziskus bereits im Frühling beschlossen. Heute nun ist dafür eine weltweite Online-Befragung gestartet, deren Resultate schließlich an der Bischofssynode in zwei Jahren in Rom diskutiert werden sollen. Dann werden die Bischöfe aus aller Welt über neue Regeln innerhalb der Kirche beraten, die dann in einem apostolischen Schreiben verankert werden. Dieses soll ein Leitfaden sein für Reformen in der Kirche, an dem sich dann alle Gemeinden weltweit orientieren können. Und die Olma, die Schweizer Landwirtschafts- und Ernährungsmesse, hat dieses Jahr 220'000 Besucherinnen und Besucher inner 10 Tagen verzeichnet. Sie ging heute zu Ende. Die Leitung der Messe zeigte sich zufrieden. Es sei eine besonders schöne Olma gewesen, schrieb sie in einer Mitteilung. Letztes Jahr fiel die Olma aus. Bei der letzten Ausgabe 2019 verzeichnete sie 360'000 Eintritte. Diesmal habe man etwa 2/3 der üblichen Besucherzahl registriert. Für einen Eintritt braucht es dieses Jahr ein Covid-Zertifikat. Und noch das Wetter. Auch morgen ist es mehrheitlich sonnig. Im Flachland hat es zunächst vielerorts Nebel. Im Norden bei 12 bis 17, im Süden bei 18 Grad.
Das war die Sonntagsausgabe von Info 3, produziert und moderiert von Patrick Seiler. Für die Nachrichtenmeldungen war Rebecca Filliger zuständig. Wir wünschen einen schönen Abend und einen guten Wochenstart.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.